Nach der Landtagswahl in Thüringen und Sachsen redet ganz Deutschland über das Bündnis Sarah Wagenknecht, die Partei rundum, den Namen verratet Politikerin Sarah Wagenknecht. Aber wer ist die Politikerin, die plötzlich fast aus dem Nichts so international im Fokus steht? Und warum könnte sie eine wichtige politische Schlüsselfigur in Deutschland werden? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin mit unserem Deutschland-Korrespondent, mit Hans-Jörg Müller, verbunden. Hallo, Hans-Jörg.
Hallo, guten Tag.
Am Wochenende sind, wie schon gesagt, in Sachsen und Thüringen haben Landtagswahlen stattgefunden und dort ist die CDU als stärkste Partei rausgegangen, zweitstärkste AfD und drittstärkste, und das ist doch verwunderlich, BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Hans-Jörg, hat dich das Wahlergebnis erstaunt?
Nein, überhaupt nicht. Denn Umfragen sind ja in Deutschland eigentlich in der Regel sehr zuverlässig und so wie die vorausgesagt haben, ist es dann auch rausgekommen. Aber es ist natürlich schon trotzdem eine Sensation, dieses Ergebnis. Einmal, das ist starker Abstand der AfD. In Thüringen ist sie ja sogar deutlich stärkste Partei geworden, noch 10 Prozentpunkte vor der CDU. Und dann eben auch, dass dieses Bündnis Sarah Wagenknecht in diese beiden Landtage einzieht. Thüringen mit 16%, in Sachsen glaube ich mit 12%, ist schon auch bemerkenswert. Diese Partei ist ja neu, die wurde ja erst im Januar überhaupt gegründet.
Und sie heisst, so wie ihre Gründerin, Bündnis Sarah Wagenknecht von der Sarah Wagenknecht. Das finde ich jetzt noch speziell, wenn man eine Partei nach sich selber benennt.
Ja, das ist es sicher, ist auch in Deutschland ungewöhnlich. Frau Wagenknecht selber sagt, das hätte rein pragmatische Gründe, sie sei nun mal sehr bekannt. Und wenn die Partei erstmal etabliert sei, dann können sie sich auch umbenennen. Einige werfen ihr der Personenkult vor. Ja, da sind wir eigentlich schon, fängt es eigentlich schon mit der Umstrittenheit von Frau Wagenknecht an. Da sind wir eigentlich schon mittendrin.
Wer ist denn Sarah Wagenknecht?
Ja, Frau Wagenknecht ist 55 Jahre alt. Sie stammt aus der ehemaligen DDR, aus Thüringen. Das ist auch ihr Heimatland. Sie ist direkt eigentlich, als die DDR schon im Sterben lag, hat sie was sehr Ungewöhnliches gemacht. Sie ist da der SED beigetreten, also der DDR-Staatspartei. Dieser Partei sind da viele Leute beigetreten aus Karrieregründen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Danach hat sie sich in der PDS engagiert. Das war dann die Nachfolgepartei der SED im neuen demokratischen wiedervereinigten Deutschland. Da war sie eigentlich aber auch eine Außenseiterin. Sie gehörte der kommunistischen Plattform an, also dem äußersten linken Flügel dieser PDS, und hat dann entsprechend politisch hat sie eigentlich nie eine wirklich große Rolle gespielt. Sie war aber immer doch sehr bekannt, vor allem aber eben als Talkshow-Gast, auch als Autorin von Bestsellern. Und ich glaube, ja, für manche war sie vielleicht auch so ein bisschen so eine romantische Figur, die da irgendwie als Idealistin noch dem Kommunismus anhing, als sich der Kapitalismus eigentlich überall durchgesetzt zu haben schien. Und viele fanden das interessant, aber sie war eigentlich schon immer mehr eine exotische Randerscheinung.
Du sagst exotische Randfigur, das heisst, sie hat so quasi keine Partei richtig reingepasst. Und ist das womöglich der Grund, warum sie ihre eigene Partei gegründet hat?
Ja, das spielt sicher mit. Also sie war, wie gesagt, dann auch in der Linkspartei eher eine Außenseiterin und galt da dann aber in ihren Anfangsjahren, war sie ja eher eine Links, gehörte sie dem linken Flügel ihrer Partei an. Am Ende hat man sie dann eher dem rechten Flügel zugeordnet, was eigentlich einfach damit zusammenhing, dass sie an solchen Phänomenen wie Identitätspolitik oder dem, was man Cancel Culture nennt, also all diesen linken Modethemen, die auch die Linkspartei bewirtschaftet hat, daran hat sie Kritik geübt, galt dann entsprechend innerhalb der Partei als eher rechts. Was neu war und was sich dann unterschieden hat von ihren Anfangsjahren in der Partei, war, dass sie damit eigentlich zum ersten Mal, könnte man sagen, auf ein Erfolgsthema gesetzt hat, das auch bei breiteren Wählerschichten ankommt.
Im Kritik üben ist Sarah Wagenknecht auch offensichtlich ziemlich gut.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Hans-Jörg, warum sagt sie das?
Ja, warum sagt sie das? Sie ist eben schon auch mittlerweile, würde ich sagen, oder das war sie vielleicht immer, sie ist schon auch eine begabte Populistin. Sie kritisiert sehr diese Ampelkoalition. ihre Themen dabei sind. Ja, wie gesagt, es ist Kritik an solchen linken Modethemen. Es ist aber auch nun vor allem, und ich glaube, das ist, sind schon ihre beiden großen Erfolgsthemen, sie kritisiert die deutsche Ukraine-Politik. Also sie fordert eigentlich, man solle sofort Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau geben. Sie ist auch vehement gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Damit liegt sie eigentlich auch, nimmt sie ähnliche Positionen ein wie die AfD. Dasselbe ist eigentlich der Fall in der Migrationspolitik. Auch da möchte sie mehr Restriktionen haben. Und mit diesen beiden Themenfeldern ist sie eben sowohl am linken wie auch am rechten Rand des politischen Spektrums anschlussfähig.
Sarah Wagenknecht holt sich also Anliegen von rechten Wählern, aber auch solche von linken. Hans-Jörg, wenn du sie müsstest einstufen, kann, ist es schwierig bei ihr zu sagen, ob sie eine rechte oder eine linke Politikerin ist. Ist das extra so?
Naja, es ist, sie selber würde sich wahrscheinlich schon als linke Politikerin immer noch einstufen. Ich würde sagen, dass sie und ihre Partei sich eigentlich diesem klassischen Schema widersetzen oder entziehen. Und ich glaube, damit kommen sie bei vielen Wählern auch gut an. Denn ich meine, diese Rechts-Links-Unterscheidung ist auch ein bisschen eine Sache von Politikern und Journalisten und vielleicht von Politologen. Das interessiert die Leute gar nicht so. Die Leute schauen einfach, was bewegt mich. Und da passt eben diese merkwürdige oder vielleicht gar nicht mal so merkwürdige Melange, passt da gerade im Osten Deutschlands eben vielen. Also dass man sowohl sagt, man möchte zum Beispiel höhere Renten haben, man möchte mehr Geld fürs Sozialsystem, für die Sozialsysteme haben, das sind ja alles eher linke Ansichten, dass man gleichzeitig aber auch sagt, man möchte weniger Einwanderung haben, das ist dann eher ein rechtes Anliegen, dann das Anliegen, keine Waffen mehr in die Ukraine, das wird sowohl von Rechten wie von Linken geteilt und irgendwie scheint es dann auch in den Augen der Wähler ganz gut zusammenzupassen, weil Frau Wagenknecht da argumentieren kann, mehr Geld für Schulen und Spitäler, dafür dann weniger Geld für Einwanderer, für Asylbewerber oder auch für die Ukraine.
Wenn du sagst, dass sie sich selber als linke Politikerin bezeichnen wird, macht sie das dann auch, wenn man sie fragt?
Diese Frage wird ihr gar nicht mehr gestellt und es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt damit hausieren geht und explizit sagt, ich bin eine linke Politikerin. Weil sie natürlich auch weiß, das bringt ihr wahrscheinlich relativ wenig. Denn sie möchte eigentlich schon an beiden Rändern Wähler gewinnen. Und wenn sie sich jetzt explizit als Linke darstellen würde, dann könnte sie zum Beispiel wahrscheinlich Leute, die sonst AfD wählen würden und die sie jetzt auch wahrscheinlich auch gewählt haben, könnte sie nicht überzeugen. Also sie selber lässt das auch nach außen hin durchaus offen.
Das ist ja wahnsinnig clever. Man könnte das eigentlich schon Fusion Politics nennen.
Ja, also gut, es offensichtlich funktioniert es ja. Also insofern ist es clever, ja. Ob da jetzt so große ideologische Überlegungen dahinter stehen. Also ich glaube, ob man jemals von einem Wagenknechtismus reden wird, so wie man von einem Peronismus oder Gullismus reden wird, das möchte ich dann bezweifeln. Ich glaube, dafür wird dann ihr Weg auch nicht, dafür müsste sie dann schon wirklich ganz an die Spitze des Staates schaffen. Und ich glaube, dorthin wird ihr Weg dann doch nicht führen.
Du hast schon angedeutet, Ukraine, sie ist gegen Waffenlieferungen für die Ukraine, sie ist für eine härtere Asylpolitik, für höhere Renten, zum Beispiel für den Mittelstand. Was vertritt sie sonst noch für politische Ideologien?
Ja, also ich glaube, damit hast du eigentlich ihre wichtigen Kernanliegen im Wesentlichen schon aufgezählt. Also eine eher linke Sozial- und Wirtschaftspolitik, eine eher rechte Migrationspolitik und eben eine, ja, würde ich sagen, eine russlandfreundliche Politik im weitesten Sinne. Das sind so die drei Stränge, die da zusammenkommen. Und es ist auch ganz interessant, bei wem sie damit ankommt. Vorletzte Woche war ich ja mal in Suhl, da in dieser kleinen, so einer Kleinstadt im Süden Thüringens, die wirklich als Hochburg sowohl der AfD als auch des BSW gilt. Hab da mit der lokalen BSW-Kandidatin gesprochen. Das war so eine Frau um die 60, die zusammen mit ihrem Ehemann eine Spedition betreibt mit 35 Angestellten, glaube ich. Eigentlich so klassische Gewerbler, würde man in der Schweiz sagen, wo man jetzt vermuten würde, wenn die sich irgendwie politisch engagieren, dann sind sie vielleicht in der CDU, in der FDP, aber sie sind eben in dieser Wagenknecht-Partei. Also es ist eigentlich das Klientel der Partei ist irgendwie auch schwer auf einen Nenner zu bringen. Was aber bekannt ist aus Erhebung, es sind schon vor allem ältere Leute, die Sarah Wagenknecht gut finden.
Warum ist das so?
Ich würde sagen, ich meine, wenn man anschaut, wie Frau Wagenknecht auftritt, ist das eigentlich nicht so verwunderlich. Das ist ja eher, würde ich sagen, im Habitus eine konservative Frau. So wie sie sich anzieht, so wie sie sich redet, sie legt auch Wert auf gute Umgangsformen. Sie stellt sich auch gern als Bildungsbürgerin dar, die jetzt irgendwelche Passagen von Goethe auswendig kann. Das kommt schon alles eher bei älteren Leuten an. Sie ist auch zum Beispiel geht mit so Slogans hausieren wie Rechnen statt Gendern, wenn es um die Bildungspolitik geht. Das sind alles konservative Werte. Und dann kommt sie, glaube ich, auch bei einem Wählersegment an, das eben ihre frühere Partei, die Linke, früher sehr erfolgreich abgeholt hat und das jetzt nicht mehr tut, nämlich doch vielleicht auch DDR-Nostalgikern. Also ich glaube, es wird immer auch gesagt, unter den Mitgliedern wählen ihrer Partei sind auch frühere SED-Mitglieder sehr gut vertreten. Man könnte sagen, das sind eigentlich linke Konservative. Und ja, ich meine, die DDR war ja auch ein bisschen so ein recht biederer Bünzli-Staat und das ist dann schon auch dieses Milieu, das da noch im, glaube ich, sich auch jetzt hinter Frau Wagenknecht sammelt. Also das unterscheidet sie dann auch von linken Parteien. Das ist jetzt nichts, wo irgendwie junge Leute dafür begeistert sind, wie man es von anderen linken Neugründungen in Europa kennt, sondern es ist wirklich eher eine Partei so Ü50, würde ich sagen, oder Ü60. Was natürlich auch in so einer überalterten Gesellschaft wie Deutschland in Ostdeutschland ja besonders dann auch wahrscheinlich im Trend liegt.
Also Sarah Wagenknecht ist nicht hip und möchte gar nicht hip sein.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Es ist nicht so, nicht so Kevin Kühnert-mäßig oder diese junge linken Bewegung, hat sie gar nichts damit zu tun. Eigentlich.
Du hast es schon so ein bisschen angetönt, wer die Wählerschaft vom Bündnis Sarah Wagenknecht ist, eher ältere Leute, auch solche, womit die Linke nicht mehr viel anfangen können. Gib uns doch ein ganzes Porträt. Wer wählt sonst noch Frau Wagenknecht?
Naja, vielleicht könnte man sagen, es sind Leute, die sich vom bisherigen Parteiensystem nicht wirklich abgeholt gefühlt haben, die da kein Angebot gesehen haben. Interessant ist ja auch, dass die Wahlbeteiligung sowohl in Thüringen und Sachsen sehr hoch war, also in beiden deutlich über 70%. Das war dort die höchste Beteiligung, die es überhaupt jemals gab seit der deutschen Wiedervereinigung. Und das spricht dann doch dafür, dass sowohl das Bündnis Sarah Wagenknecht als auch die AfD doch sehr viele Wähler gewonnen haben, die bisher bei den letzten Wahlen sich gar nicht beteiligt haben, weil sie einfach mit dem Angebot unzufrieden war.
Ist es überspitzt, wenn ich sage, Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine Protestpartei?
Nein, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das kann man schon so sagen.
Ist dann Sarah Wagenknecht jetzt für die politische Zukunft von Deutschland so wichtig, wie man aufgrund des Medienecho, wo sie bekommt, das Gefühl hat, dass sie ist?
Ja, vielleicht nicht ganz so wichtig, wobei ich die Frage offen halten würde. Ich meine, wir reden jetzt über Wahlen in zwei Bundesländern, auch in zwei relativ kleinen Bundesländern. Die haben ja zusammen gerade mal 6 Millionen Einwohner. Das ist nicht mal halb so viel wie Bayern. Für diese beiden Länder ist sie aber sehr wichtig, würde ich sagen, denn dort wird ja jetzt wahrscheinlich in beiden Ländern die AfD, mit der will ja niemand zusammenarbeiten, auch Frau Wagenknecht nicht. Also wird die CDU ist jetzt eigentlich in beiden Ländern am Zug, Regierungen zu bilden. Und das wird eigentlich nur gehen unter Beteiligung dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Und da steht die CDU natürlich vor einem Problem. Und das sind natürlich diese außenpolitischen Vorstellungen der Wagenknecht-Leute, dass man sagt, keine Waffen mehr an die Ukraine, dass man zum Beispiel die NATO ablehnt. Man lehnt auch die Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland ab, die jetzt wieder geplant ist. Also es ist eigentlich so ein anti-westliches, bisschen auch russophiles Programm. Und das ist natürlich überhaupt nicht das Programm der CDU. Manche Christdemokraten sagen jetzt, das macht eigentlich gar nichts, denn Außen- und Sicherheitspolitik, darüber wird ja in Berlin entschieden, nicht in Erfurt oder in Sachsen, nicht in Erfurt oder in Dresden, den beiden Landeshauptstädten. Das ist so ein pragmatisches Argument, wo man sich ein bisschen schönredet, vielleicht auch aus CDU-Sicht. Frau Wagenknecht allerdings, die möchte es der CDU gar nicht so leicht machen. Die sagt nämlich auch, eine Landesregierung, wenn die meine Stimmen haben oder unsere Stimmen haben will, auch die muss sich für den Frieden also sie sagt für den Frieden, sprich also gegen die Unterstützung der Ukraine einsetzen, etwa im Bundesrat der deutschen Länderkammer durch irgendwelche Initiativen. Und damit setzt sie natürlich die CDU dann schon unter Druck. Manche CDUler, zum Beispiel Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, die haben da gar nicht so ein Problem damit. Der ist ja auch relativ ukrainekritisch, relativ russlandfreundlich. Also so eine Zusammenarbeit zwischen CDU, zwischen ostdeutschen CDU-Leuten und der Wagenknecht-Partei, das könnte die dann schon in Konflikt mit der Berliner CDU-Zentrale bringen, wo man natürlich sagt, Sympathie für Putin oder Verständnis für Putin, das ist für uns ein No-Go.
Heißt also, dass die grossen Parteien in Deutschland eventuell doch ganz gehör sich mit Sarah Wagenknecht mit umschlagen?
Ja, also sicher, in diesen ostdeutschen Bundesländern sicher. Und was es dann für Folgen für die Gesamt-CDU und entsprechend auch für die Bundespolitik haben, das muss man noch sehen. Da sind schon gewisse Konflikte programmiert, glaube ich.
Dankeschön, Hans-Jörg, für deine Zeit.
Gerne.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr künftig garantiert keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.